Kaiser Napoleon zeigt sich während des ganzen Tages überall, wo seine Gegenwart von Nutzen sein konnte. In seinem Gefolge befanden sich Marschall Vallon, der Generalstabschef der Armee, General de Martinpré, sein Generaladjutant, ferner Graf Rocher, Graf von Montebello, General Fleury und der Fürst von der Moskwa. Die Obersten Relais und Robert, die gesamte militärische Suite und die Schwadronen der kaiserlichen Leibgarde. Der Kaiser begab sich immer zu jenen Punkten des Schlachtfelds, wo es galt, schwierige Hindernisse zu bewältigen. Auf diese Weise leitete er die Schlacht, ohne der Gefahr zu achten, die ihn unaufhörlich bedrohte. Bei der Höhe von Fenil wurde seinem Leibarzt, dem Baron Larré, das Pferd unter dem Leib getötet und verschiedene Soldaten der Leibgarde wurden getroffen. Er quartierte sich schließlich in Cavriana, in dem Hause ein, in dem sich am gleichen Tag der Kaiser von Österreich aufgehalten hatte. Von hier schickte er der Kaiserin eine Depesche, um seinen Sieg mitzuteilen. Die französische Armee lagerte in den Stellungen, die sie während des Tages erobert hatte. Die Garde bivakierte zwischen Solferino und Cavriana. Die beiden ersten Korps hielten die Solferino benachbarten Höhen besetzt, das dritte Korps lag in Rebecco und das vierte in Volta. Guidizolo blieb bis 10 Uhr abends in der Hand der Österreicher, deren Rückzug auf dem linken Flügel durch den Feldmarschallleutnant von Feigl gedeckt wurde und auf dem rechten Flügel durch den Feldmarschallleutnant Benedek. Dieser war bis 1 Uhr morgens Herr von Pozzolengo geblieben und schützte so den Rückmarsch der Grafenstadion und Klamgalas. Hierbei zeichneten sich die Brigaden Koller und Gahl sowie das Regiment Reischach besonders aus. Die Brigaden Brandenstein und Wussin waren nach Volta marschiert, von wo aus sie der Artillerie den Übergang über den Mincio bei Borghetto und Valleccio erleichterten. Die versprengten österreichischen Soldaten wurden nunmehr gesammelt und nach Valleccio gebracht. Die Straßen waren verstopft durch die Bagage der verschiedenen Korps, durch Pontonfahrzeuge und Munitionskolonnen, die durcheinander drängten, um so schnell wie möglich den Engpass von Valleccio zu erreichen. Das gesamte Trainmaterial konnte gerettet werden, da man schnell Behelfsbrücken über den Fluss schlug. Die ersten Züge von Leichtverwundeten trafen um diese Zeit in Villafranca ein. Dann folgten die Schwerverletzten und während der ganzen Nacht riss dieser traurige Strom von Verwundeten nicht ab. Die Ärzte verbanden die Wunden, gaben den Verletzten zu essen und schickten sie dann mit der Eisenbahn nach Verona, wo bald eine entsetzliche Überfüllung herrschte. Die Armee hatte bei ihrem Rückzug alle Verwundeten mitgenommen, die auf eigenen Wagen und requirierten Karren fortgeschafft werden konnten. Wie viele Unglückliche aber blieben auf der Erde liegen, die von ihrem Blut getränkt war. Gegen Abend, als die ersten Schatten der Dämmerung sich über die weite Schlachtstätte breiteten, suchte so mancher französischer Offizier, so mancher französischer Soldat nach einem Kameraden, einem Landsmann, einem Freund. Fand er einen Bekannten, so kniete er bei ihm nieder, suchte ihn wiederzubeleben, drückte ihm die Hand, stillte sein Blut oder verband ihm mit dem Taschentuch das zerschmetterte Glied. Nur Wasser konnte er für den armen Verwundeten nicht herbeischaffen. Wie viel stille Tränen sind an diesem trostlosen Abend geflossen, da jede falsche Eigenliebe und jede falsche Scham verschwunden waren. Während des Kampfes waren überall in den Gutshöfen, Häusern, Kirchen und Klöstern der Umgebung oder auch im Freien, im Schatten der Bäume, behelfsmäßige Verbandsstätten eingerichtet worden. Hier legte man am nächsten Morgen verwundeten Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten Notverbände an. Die französischen Ärzte hatten unermüdliche Hingabe gezeigt. Viele von ihnen gönnten sich während mehr als 24 Stunden keinen Augenblick Ruhe. Zwei von ihnen, die bei dem Verbandplatz waren, der dem Dr. Meri, dem Chefarzt der Garde, unterstand, mussten so viele Amputationen vornehmen und so viele Verbände anlegen, dass sie ohnmächtig wurden. Auf einem anderen Verbandplatz musste einer ihrer Kollegen, der völlig erschöpft war, sich von zwei Soldaten stützen lassen, um seine Pflicht weiter erfüllen zu können. Während einer Schlacht bezeichnet gewöhnlich eine schwarze Fahne, die auf einem erhöhten Punkt aufgepflanzt ist, die Verbandplätze oder Feldlazarette der kämpfenden Regimenter. Und aufgrund gegenseitiger, stillschweigender Übereinkunft wird auf diese Stellen nicht geschossen. Nichtsdestoweniger schlagen auch dort zuweilen Bomben ein. Und dann bleiben auch die Verwaltungsbeamten und Wärter nicht verschont und ebenso wenig die Wagen, die mit Brot, Wein und Fleisch beladen sind, aus dem Suppe für die Verletzten gekocht werden soll. Diejenigen verwundeten Soldaten, die noch gehen können, begeben sich selber zu diesen Verbandplätzen. Die anderen, welche infolge Blutverlustes oder mangelnder Pflege erschöpft sind, werden mittels Sänften oder Tragbahn dorthin gebracht. Bei einem so weiten und zugleich so unebenen Gelände von mehr als 20 Kilometer Ausdehnung und angesichts der vielen Wechselfälle, welche bei einer so großen Schlacht entstehen, können Soldaten, Offiziere und Generale den Ausgang aller Kämpfe, die sich angesponnen haben, nur unvollkommen übersehen. Während der Schlacht selbst ist es für sie kaum möglich, das, was neben ihnen geschieht, mit Sicherheit zu erkennen und zu werten. Bei der österreichischen Armee wurde diese generelle Unkenntnis noch erhöht durch die allgemeine Verwirrung und das Fehlen genauer und ausführlicher Befehle der hohen Kommandostellen. Die Höhen, welche sich von Castiglione bis Volta hinziehen, glänzen jetzt im Licht von Tausenden von Feuern, welche man mit den Trümmern österreichischer Munitionswagen und den Ästen nähert, welche von den Kugeln oder vom Gewitter abgerissen sind. Die Soldaten trocknen an diesen Feuern ihre feuchten Uniformen. Erschöpft schlafen sie auf den Steinen oder dem nackten Erdboden ein. Nur die Unermüdlichen legen sich noch nicht nieder. Sie suchen Wasser, um Suppe oder Kaffee zu kochen. Denn den Tag über haben sie nicht nur keine Ruhe, sondern auch keine Nahrung gefunden. Was für herzzerreißende Begebenheiten, was für Enttäuschungen aller Art. Ganze Bataillone sind ohne Lebensmittel. Viele Kompanien, denen man befohlen hatte, die Tornister abzulegen, sind von allem entblößt. Auch fehlt es an Wasser und der Durst ist so groß, dass Offiziere und Soldaten aus kotigen, schlammigen, mit geronnenem Blut vermischten Pfützen trinken. Husaren, die zwischen 10 und 11 Uhr abends zum Biwak zurückkehren und die trotz schwerer Ermüdung ausgeschickt werden, um aus weiter Ferne Holz und Wasser zur Zubereitung des Kaffees zu holen, finden auf ihrem Wege so viele Sterbende, die sie anflehen, ihnen zu trinken zu geben, dass sie fast alle ihre Kessel leeren, um diese Pflicht der Menschlichkeit zu erfüllen. Endlich jedoch können sie Kaffee kochen. Aber kaum ist er fertig, als in der Ferne Schüsse ertönen. Sofort wird Alarm geblasen, die Husaren besteigen die Pferde und sprengen in der Richtung davon, aus der die Schüsse fielen. Sie haben keine Zeit mehr, ihren Kaffee zu trinken, der im Getümmel verschüttet wird. Bald zeigt sich, dass das, was sie für feindliche Truppen gehalten haben, die zum Gegenangriff schreiten, nichts weiter gewesen ist als eine Schießerei der eigenen Vorposten, bei denen Wachen auf eigene Soldaten, die gleichfalls Wasser und Holz suchen und die man für Österreicher hält, das Feuer eröffnen. Nach diesem Alarm kehren die Reiter erschöpft zurück und werfen sich beim Biwak nieder, um den Rest der Nacht über zu schlafen, ohne irgendwelche Nahrung zu sich genommen zu haben. Auch bei ihrer Rückkehr treffen sie auf zahlreiche Verwundete, die alle um Wasser bitten. Ein Tiroler, der unweit ihres Biwaks liegt, fleht sie in erschütternden Worten unaufhörlich um Wasser an. Man kann ihm nichts geben, denn es gibt keines mehr. Am nächsten Morgen findet man ihn tot, mit schaumbedeckten Lippen und den Mund voll Erde. Sein aufgeschwollenes Gesicht ist grün und schwarz. Bis zum Morgen hat er sich in furchtbaren Zuckungen gewunden und die Nägel seiner krampfhaft geschlossenen Hände haben sich ins Fleisch gebohrt. In der Stille der Nacht hört man Stöhnen, erstickte Angst- und Schmerzensschreie, herzzerreißende Hilferufe. Wer könnte jemals die Todeskämpfe dieser schrecklichen Nacht beschreiben? Die Sonne des 25. Juni beleuchtet eines der schrecklichsten Schauspiele, das sich erdenken lässt. Das Schlachtfeld ist aller Orten bedeckt mit Leichen von Menschen und Pferden. In den Straßen, Gräben, Bächen, Gebüschen und Wiesen, überall liegen Tote. Und die Umgebung von Solferino ist im Wahnsinne des Wortes mit Leichen übersät. Die Felder sind verwüstet, Getreide und Mais sind niedergetreten, die Hecken zerstört, die Zäune niedergerissen. Weithin trifft man überall auf Blutlachen.